NDR 5. Das Philosophische Radio. Mit Jürgen Wiebicke.
Freunde der Weisheit, guten Abend. Jahrhundertelang ist ja die Geschichte erzählt worden, dass wir uns im Schweiße unseres Angesichts das tägliche Brot verdienen müssen. Die Arbeit war die Strafe dafür, dass Adam und Eva mal ganz am Anfang einen ziemlich gravierenden Fehler gemacht haben. Seitdem schleppen sich morgens Menschen nach dem Weckerklingeln auf die Äcker, in die Fabriken und in die Büros. Wobei es inzwischen eine ganze Menge Leute gibt, die gar nicht genug von dieser Strafe kriegen können. Die lieben ihre Arbeit und sie haben einen Horror davor, dass bald die intelligenten Maschinen übernehmen könnten. Schluss mit der menschlichen Arbeit, das übernimmt dann der Kollege Roboter. In dieser ARD-Themenwoche drehte sich ja ganz viel um die Zukunft der Arbeit und wir wollen heute Abend darüber sprechen, welche Haltung zur Arbeit künftig eigentlich die richtige sein wird. Ist sie das, was den Menschen ausmacht? Sollen wir uns vollends mit ihr identifizieren? Oder brauchen wir Ideen für ein Leben jenseits der Arbeitsgesellschaft? Melden Sie sich gern telefonisch und mischen Sie sich ein unter 0800 5678 und 3x5 oder schreiben Sie an philo@wdr.de. philo@wdr.de oder 0800 5678 und 3x5. Welche Rolle im Leben sollte künftig die Arbeit spielen? Zu Gast ist Thorsten Mayreis. Er ist Professor an der Humboldt-Uni in Berlin und zwar Theologe. Und er hat sich Gedanken gemacht zu einer Ethik der Arbeit in Zeiten von Digitalisierung und Industrie 4.0, wie das ja seit einigen Jahren genannt wird. Schönen guten Abend, Herr Mayreis.
Schönen guten Abend, Herr Wiebeke.
Lassen Sie uns mit einem Bestseller beginnen, den viele kennen, andere vielleicht jetzt mal durch Sie kennenlernen werden. The Circle von Dave Eggers. Die Hauptfigur, bitte.
Ja, also das ist May und May ist eigentlich eine ganz normale Arbeitnehmerin und sie sitzt in so einer Behörde, das ist furchtbar langweilig und dann kriegt sie durch ihre Freundin Annie die Chance, in einem ganz tollen, hippen Unternehmen zu arbeiten, das so ein bisschen wirkt wie eine Mischung aus Mountain View, Google, Microsoft, Apple und so. Und erstmal ist alles ganz super toll, alle sind super nett, es gibt jede Menge Sachen, die neben der Arbeit angeboten werden, super cool, der Lohn ist gut, alles scheint ideal.
Tischkicker,
alles da, Friseur im Haus, sogar Übernachtungsmöglichkeiten, besser geht's eigentlich nicht. Sogar die Eltern bekommen eine kostenlose Krankenversicherung, was in den USA keineswegs normal ist. Und es scheint alles so super zu sein, aber sie merkt, wie jeden Tag die Anforderungen so ein bisschen wachsen, wie noch ein Bildschirm zugeschaltet wird und noch ein Feedback-Schleife eingeführt wird, die sie nebenbei auch noch machen soll. Am Schluss sitzt sie vor 9 Bildschirmen, muss verschiedene neue Leute einarbeiten. Sie hat das, was wir, hat keine Freizeit mehr, denn wenn sie zu diesen schönen Firmenveranstaltungen nicht hingeht, dann wird sie abgemahnt. Also der Roman ist vielleicht literarisch nicht ganz so toll, aber er gibt eine Realität wieder und aus Gesprächen mit Leuten, die zum Beispiel bei Computerfirmen auch hier in Deutschland arbeiten, weiß ich, dass das gar nicht so weit weg ist von der Realität. Eine Arbeit, die verdichtet ist, in der es überhaupt keine Verschnaufpause mehr gibt und entgrenzt, auch kein jenseits der Arbeit, weil natürlich gibt's abends auch noch Mails und wenn da wichtige Projekte sind, hör mal du, da müssen wir doch dran und klar, und dann ist man ganz schnell 16, 17, 18 Stunden dabei. Und dann hat man noch Glück gehabt, denn man ist ja in dieser tollen Firma und ist nicht arbeitslos.
Ja, eines dieser Aspekte, was das erstmal so äußerlich attraktiv erscheinen lässt, dieser Arbeitsplatz, ist ja, dass es eben nicht nur um Arbeit geht, sondern diese Firma will sich auch kümmern um die sogenannte Work-Life-Balance.
Ja.
Und deswegen gibt es gemeinsame Freizeitaktivitäten. Und sie kriegt ja auch deswegen Stress nachher mit ihren Chefs, weil sie aus diesen sozialen Bezügen jenseits der Arbeit irgendwann herausfällt und das nicht mehr möchte.
Genau. Wenn, und wie gesagt, das ist das, was in der Soziologie dann Entgrenzung der Arbeit heißt. Und das ist interessant, denn das, was da genutzt wird oder was da ausgebeutet wird, darf man, glaube ich, auch sagen, ist ja was, was der Arbeit noch keineswegs immer angehört. Sie haben schon darauf hingewiesen, ganz lange Zeit, auch noch für Luther, der unseren modernen Berufsbegriff überhaupt geprägt hat, der das Wort Berufung auf produktive Tätigkeit überhaupt zum ersten Mal angewandt hat, noch für den war klar, Arbeit ist körperliche Mühe, Punkt. Nichts sonst. Körperliche Mühe, Stress, Schwitzen.
Und es ist, waren ja auch 99% Bauern.
Ja, sowieso. Und es gab so eine Vorstellung durch die ganze Antike hindurch eigentlich, dass körperliche Arbeit oder produktive Tätigkeit eigentlich niedrige Tätigkeit ist der Niedrigen. Und die eigentlich wichtigen für Aristoteles sind die, die die Arbeit befehlen und planen. Die anderen sind nur lebendige Werkzeuge. Und es ist eine Entwicklung, die erst langsam kam nach der Reformation, aber dann vor allem auch in der Aufklärung. Vor allem die Pfarrer, die als Aufklärer wirkten, das ist ganz interessant, haben dann auf einmal die Arbeit auf den Thron gehoben und fanden die auf einmal toll. Das haben die auch nicht erfunden. Hintergrund sind so Sachen wie, dass der englische Philosoph John Locke gesagt hat, naja, was ist eigentlich der Grund legitimen Eigentums? Früher hat man immer gesagt, das ist der Boden. Und er sagt, nee, es ist die Arbeit. Wenn ich meine körperliche Mühe mit etwas vermische, dann gehört das zu mir.
Mhm. Und dann kann man die Früchte ernten.
Dann kann man die
und dann hat man das auch verdient, was man geschafft
genau.
hat. Genau. Das steckt dahinter.
Und es ist dann kein weiter Weg zu Adam Smith, der sagt, naja, was macht den Reichtum der Nationen aus? Nicht der Boden, nicht das Klima, nein, der Fleiß der Bewohner und die Arbeit, die sie verrichten und die Effizienz, mit der diese Arbeit gemacht wird. Und dann so im 19. Jahrhundert kommt auf einmal was auf, was es vorher eigentlich nicht gab, dass nämlich Leute gesagt haben, Arbeit soll nicht nur was sein, was halt nötig ist, sondern es ist was, was Anerkennung verdient. Das große Manifest, das Ganze ist natürlich die Französische Revolution, wenn es dann auf einmal heißt, ja, der dritte Stand, wir, was sind wir, nichts sind wir, was sollen wir werden, alles, denn wir produzieren doch alles. Vorher ist gesellschaftliche Anerkennung an Herkunft, an Waffenkraft und sowas gebunden. Auf einmal sagt man, nein, produktive Tätigkeit soll Anerkennung geben und die soll dann auch irgendwie dafür sorgen, dass Produktion und Verteilung aneinander gekoppelt werden. Das macht der Arbeitsvertrag. Und so kommt es zu dem, was wir Arbeitsgesellschaft nennen. Das ist aber eigentlich ziemlich neu. Und dass man damit auch Lebenssinn verbinden kann mit dieser Arbeit, das ist so eine Mischung aus dem, was so der Protestantismus sagte, dass Arbeit doch eigentlich Dienst am Nächsten sein solle und der Vorstellung, dass man Sachen verbessern kann. Das ist so die protestantische Aufklärung, die auf einmal kommt.
Sie haben gesagt, Berufung. Und
ja.
Da steckt ja Beruf drin. Aber dass man den Beruf zugleich als Berufung auffasst, darauf muss man erstmal kommen.
Naja, umgekehrt ist es ja. Luther hat auf einmal gesagt, naja, Berufung ist nicht nur das, was Geistliche haben oder Leute, die im Orden leben, sondern jeder und jede ist berufen. Und zwar, er meinte natürlich in doppelter Weise einerseits als Christ oder Christin zum Glauben, aber andererseits eben zum Dienst am Nächsten. Und das Interessante und Bewahrenswerte an diesem Gedanken finde ich, dass dahinter ja die Idee steckt, es gibt keine Überflüssigen.
Weil jeder berufen ist.
Kann dem anderen mit irgendetwas dienen. Die Vorstellung, dass es irgendwelche Leute gibt, die keiner braucht, die gibt es da nicht.
Wir haben aber heute Überflüssige und wir haben auch Arbeit, die schwer unter diesem Begriff der Berufung zu packen ist.
Absolut. Das Zweite, da würde ich Ihnen zustimmen, beim Ersten nicht. Wir haben Leute, die als überflüssig bezeichnet werden. Unter dem Aspekt protestantischer Ethik ist das ein Unding. Mhm. Es gibt keine Überflüssigen. Es gibt aber Leute, die wir als solche behandeln, die überflüssig sind. Und das ist der Skandal.
Die das vielleicht auch verinnerlicht haben.
Und die das dann verinnerlichen. Und wir merken, wenn wir uns so Burnout-Diagnosen angucken, dann stellen wir fest, es gibt Burnout in zwei Ausprägungen. Einerseits gibt es, Burnout ist jetzt ein breiter Begriff für Erschöpfungsdepressionen. Die gibt es quasi am oberen Rand des Spektrums. Leute, die viel zu viel arbeiten, die sehr viel verdienen, gut verdienen, viel machen, die nicht aufhören. Und es gibt am unteren Rand Leute, die langzeiterwerbslos sind, bei denen kommt es nicht daher, dass sie zu viel arbeiten, sondern dass sie keine Anerkennung bekommen für gar nichts.
Wissen Sie was? Erschöpfung ist ein erstes gutes Stichwort, um Ihnen eine Mail vorzulesen. Also wie wollen wir es künftig mit der Arbeit halten, ist unsere Frage heute. Wie stellen wir uns zu ihr? 0800 5678 und dreimal die 5 ist die Telefonnummer. Und an philo@wdr.de hat Eberhard Merck geschrieben, früher war nach dem geleisteten Tagewerk der sogenannte Werkstolz spürbar, was erledigt, fertiggestellt wurde. Heute ist der Werkstolz dem Erschöpfungsstolz gewichen. Gestresst sein, ausgelaugt sein, ausgebrannt sein. Es fehlt das Gespür fürs rechtzeitige Aufhören, das innere Stoppschild. Es ist mit der bewusstlosen Unterwerfung unter das Leistungsdiktat unter die Räder gekommen. Dafür erntet man heute Lob, Anerkennung, Sozialprestige, Allmachtsgefühle. Es gibt, schönes Wort, eine Erschöpfungskonkurrenz. Mhm. Aber auch die mechanisierte, digitalisierte Industrie 4.0, müssen wir gleich mal erklären, was damit eigentlich gemeint ist, hat psychosomatisch negative Auswirkungen, vor allem durch sinnentleerte, langweilige, zerstückelte Arbeit. Die Hauptfrage für mich lautet, schreibt Eberhard Merck, bewegt sich diese gewaltige Veränderung der Arbeitswelt 4.0 auf den Menschen zu oder von ihm weg? Bevor Sie dazu ansetzen, vielleicht einmal eine Erklärung, was ist mit diesem 4.0 gemeint?
Naja, Industrie 4.0 oder Arbeit 4.0 sind zunächst mal Kampagnen. Industrie 4.0 ist eine Kampagne, die von einem Konsortium aus Technikforschern und Industrieleuten und Regierungsleuten gestartet wurde, um die Digitalisierung auch der Industriearbeit voranzutreiben bei uns. Woanders heißt das Advanced Manufacturing oder Internet of Things. Und wie gesagt, Industrie 4.0 ist eine Kampagne. Und was wir im Moment beobachten, ist, dass den Leuten unheimlich Angst gemacht wird mit dieser Kampagne, weil nämlich gesagt wird, ja, bist du schon wegdigitalisiert? Wirst du demnächst wegdigitalisiert? Ganz viele Jobs werden wegfallen. 50% sind überflüssig.
Und ja, dazu gibt es eine Studie, ich glaube, von der
Frey und Osborne.
Uni Oxford, ne?
Ja, und dazu muss man aber sagen, dass diese Studie davon ausging, was eventuell substituiert werden könnte. Und sie kam auf diese wahnsinnig hohe Zahl. Nun ist es aber so, wenn Computerwissenschaftler sagen,
was. Nur mal ganz kurz, die Zahl bezieht sich auf Dienstleistungsberufe.
Ja, ja.
50%.
47%, ja. Um genau zu sein. Aber wenn Computerwissenschaftler sowas sagen, dann gehen sie natürlich auch davon aus, dass alle ihre Modelle funktionieren. Und die Schwierigkeit dabei ist, dass es, also die Zahlen, die etwa jetzt ganz neu vom 2015 vom Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung sind, die sehen ganz anders aus. In Deutschland sind 15% der Jobs bis zu 70% substituierbar. Das heißt, bei 15% der Jobs könnten bis zu 70% der Tätigkeit substituiert werden. Ob das aber dann tatsächlich passiert, ist nochmal eine ganz andere Frage, denn da spielen noch ganz andere Mechanismen eine Rolle als die bloße Effizienzorientierung. Stellen Sie sich das vor, Sie haben auf dem Dorf Leute, die zur Post gehen oder zum Kaufladen gehen, da wird dann ein Automat hingestellt. Die kommen damit nicht klar, die nehmen den nicht an. Und da kann man das schon substituieren. Aber ist das dann unbedingt schlau? Also das sind gewissermaßen Fragen, die dahinter stecken. Und deswegen also muss man das erstmal ein bisschen runterkochen.
4.0 bedeutet eigentlich vierte industrielle Revolution, so ist es gedacht.
Das ist gewissermaßen der Schlachtruf. Aber da auch wieder, Ingenieure sagen, liebe Leute, das ist doch maßlos übertrieben. In der Automobilindustrie haben wir Fertigungsketten, in denen jede Karosserie markiert ist, sodass man die erkennen kann, schon seit 30 Jahren. Also so neu sind viele Sachen nicht und viele werden auch gar nicht umgesetzt. Also erstmal ist es eine Kampagne. Dass solche Digitalisierungen passieren, wissen wir, aber man muss sich zunächst mal nicht ins Boxhorn jagen lassen, denn die sind gestaltbar. Alle solchen technischen Mechanismen sind keine Naturgesetze, sondern gestaltbar. Und das, was Einsender eben mit Werkstolz genannt hat, finde ich eine interessante Vorstellung. Dahinter steckt nämlich die Idee, die in diesem klassischen Arbeitsversprechen, wie sich es im 19. Jahrhundert rausgebildet hat, auch zu finden ist, nämlich die Vorstellung, wer sich an der gesellschaftlichen Tätigkeit, produktiven Tätigkeit beteiligt, der soll Anerkennung, Teilhabe, also materielle Teilhabe, politische Teilnahme und sowas wie Lebenssinn erfahren.
Das nennen Sie das Arbeitsversprechen?
Das nenne ich das Arbeitsversprechen. Das ist meistens gebrochen worden, aber es war die kriteriale Grundlage zum Beispiel für die Arbeiterbewegung. Zwei Gruppen haben die Arbeit so toll hochgeschätzt. Das eine waren die Bürger und das andere waren die Arbeiter. Mhm. Bei den einen hieß es, Arbeit macht das Leben süß, macht sie nur nie zur Last. Sie kennen das Gedicht vielleicht. Bei den anderen hieß es, die Arbeit hoch. Diese Vorstellung, dass in der Arbeit, dass produktive Tätigkeit was Gutes sein kann, das mit Anerkennung und Sinn verbunden ist, das war immer quasi der Hintergrund für diese Art von Vorstellung.
Aber jetzt der nächste Schritt, also von dem Werkstolz, wie Eberhard Merk geschrieben hat, zu diesem Erschöpfungsstolz.
Ja, das ist eine gute Anregung, denn er macht auf was aufmerksam, was wir ja eben gerade schon unter dem Titel Burnout mal und Erschöpfungsdepression schon angesprochen hatten, worauf auch Alain Ehrenberg angespielt hat, dass gewissermaßen die Vorstellung, man müsse immer mehr, immer verdichteter, immer stärker leisten, dass die auf sich selbst zurückfällt. Und für Alain Ehrenberg ist das die andere Seite der Tatsache, dass wir hochindividualisiert und Selbstverwirklichung auf unsere Fahnen schreiben. Die andere Seite ist, dass man sie nie selbstverwirklicht genug sein kann. Mit dem klassischen Arbeit.
Das heißt, wir verzweifeln an unseren eigenen Freiheiten.
Genau, also der Titel seines Buches auf Französisch heißt La Fatigue d'être soi, also die Ermüdung, man selbst sein zu müssen, ein Individuum sein zu müssen.
Im Deutschen glaube ich das erschöpfte Selbst.
Das erschöpfte Selbst, aber ich finde die Erschöpfung darüber, man selbst sein zu müssen, noch ein bisschen stärker. Und ich glaube aber, dass diese Diagnose nicht hundertprozentig zutrifft. Denn wir erleben in dem, was diesen Prozess zunehmender Digitalisierung auch als ambivalent. Denn einerseits kann das dazu beitragen, dass ich zum Beispiel im Produktionsprozess einen viel besseren Überblick habe darüber, was da eigentlich passiert. Das nennt man das Werkzeugszenario, wenn die neuen Technologien eingesetzt werden, um den Leuten zu stärkerer Selbstwirksamkeit zu verhelfen und die steuern. Es gibt aber auch ein anderes, es gibt ein Automatisierungsszenario, wo die Leute, wo man quasi die Effizienz und Rendite in den Mittelpunkt stellt und die Menschen und ihre Arbeit quasi dann zu Zulieferern der Maschine werden und dann ist es schwierig.
Also bei Ehrenberg. Dann ist es mit
dem Werkstolz schwierig.
Bei Ehrenberg ist es eher der Gedanke, dass die Identifizierten, die Selbstverwirklicher, dass die gefährdet sind, sozusagen an ihrem Projekt Selbstverwirklichung durch Arbeit zu scheitern und
in der Erschöpfung zu leben. Ja, und ich glaube eben, dass die äußeren Bedingungen doch eine große Rolle dabei spielen. Das ist die Frage, ob ich über meine flexible Zeit selbst entscheide. Oder ob mein Chef mir sagt, du musst flexibel sein. Und nochmal, um auch nochmal auf die protestantische Berufsethik zurückzukommen, da geht es um den freien Dienst am nächsten. Das hat was mit Freiheit zu tun. Und wenn man eingespannt wird in einen Mechanismus, in dem man überhaupt keine Freiheit mehr hat, in dem man auch nichts mehr wählen kann, weil man nämlich die Alternative zum entgrenzten und verdichteten Arbeiten ist die Angst vor Prekarisierung oder vor Entlassung, dann ist das mit der Freiheit nicht mehr so weit her.
Herr Mayreis, wir wollen ein bisschen telefonieren. Max Fähr hat sich gemeldet unter 0800 5678 und dreimal die 5. Guten Abend.
Guten Abend, hallo.
Guten Abend. Was wollen Sie denn beitragen?
Also mein Gedanke vorhin war, um nochmal zur Ausgangsfrage zurückzukommen, welche Rolle die Arbeit denn in unserem Leben spielen könnte.
Ja.
Da finde ich, müsste man meiner Meinung nach erstmal unterscheiden zwischen Arbeit und einem Job, was meiner Meinung nach heutzutage, sag mal, die gängigste Form der sogenannten Arbeit ist, wo eben Leute eine Arbeit sozusagen ausführen, mit der sie sich nicht so wirklich nicht wirklich identifizieren und letztendlich nur auf den Gehaltscheck am Ende des Monats warten.
Reden Sie jetzt auch von sich?
Bitte?
Reden Sie gerade auch von sich?
Ich bin noch nicht so ganz sicher. Also ich bin auf jeden Fall auf der Suche nach etwas und bin noch nicht ganz sicher, ob ich es gefunden habe oder nicht.
Weil ich meine, das könnte ja auch eine gute Haltung sein, zu sagen, ich habe meine Quelle, mit der ich mein Leben finanziere, aber das muss nicht der Mittelpunkt meines Lebens sein.
Selbstverständlich. Man muss sich allerdings klar sein, dass man im Durchschnitt 80.000 Stunden im Leben arbeitet. Und wenn man sich damit überhaupt nicht identifiziert, sondern lediglich das als Mittel nutzt, um den kleineren Teil seines Lebens zu bereichern, dann, wenn man sich darüber im Klaren ist, sehr schön, wenn man die Entscheidung bewusst trifft. Aber wenn nicht, dann ist es doch eher eine traurige Work-Life-Balance, würde ich sagen.
Ja. Wobei diese 80.000, das ist ja eine so erschreckende Zahl, gerade wenn man jung ist, dass ich dann noch genauer wissen muss, was lässt sie denn dann unsicher sein, ob Arbeit oder Job das bessere Lebenskonzept ist?
Also ich bin mir nicht unsicher. Ich finde auf jeden Fall, die Arbeit ist ein besseres Konzept. Ich sag mal etwas, was kreativ ist und wo man Privat- und Berufsleben nicht abgrenzen muss.
Ja. Also was Sie da,
ja.
Also ich finde das ganz toll, was Sie da gerade formulieren, ist etwas, das man die Künstlerkritik an der Arbeit nennt oder am Job, wie Sie, um Ihren Sprachgebrauch aufzunehmen. Und das hat sich besonders herausgebildet in Reaktion auf diese hocharbeitsteilige Fabrikarbeit. Denken wir so an Ford und das Band und die Tellurisierung und so. Und da hat man gesagt, das ist ja furchtbar. Denken Sie an Charlie Chaplin, moderne Zeiten, der da, wissen Sie das noch?
Immer nur rödelt.
Ja, der nur noch rödelt. Und dann hat man gesagt, nein, Arbeit muss doch mehr sein. Muss doch eben, um den Voreinsender zu zitieren, Werkstolz hervorbringen. Muss doch was sein, womit ich mich identifizieren kann. Die Schwierigkeit ist. Also ich würde natürlich immer sagen, das ist richtig. Wenn ich von freiem Dienst am nächsten spreche, dann würde ich immer sagen, da gehört sowas dazu wie Identifikation. Die Schwierigkeit ist, dass man das natürlich auch benutzen kann. Und die französischen Soziologinnen Eve Capello und der Soziologe Luc Boltanski haben gesagt, genau, das ist auch passiert. Das neue Management-Denken hat gesagt, ja, wir bringen jetzt die Selbstverwirklichung in die Arbeit. Nur war das ein Trick und die Leute verwirklichen sich jetzt selbst, aber für die Rendite ihrer Chefs und machen sich fertig. Und das darf es auch nicht sein. Aber für mich wäre interessant, wo sehen Sie denn eigentlich für sich Sinn in der Arbeit? Wo wäre Sinn in der Arbeit?
Wenn man mit dem Produkt, also mit dem Produkt der Arbeit sozusagen, wenn man darin einen Sinn sieht. Und nochmal kurz, um das, um Charlie Chaplins großartigen Film aufzugreifen. Ich finde, den könnte man heutzutage genauso machen wie vor 100 Jahren. Nur, dass er nicht mehr in der Industrie stattfinden würde, sondern am Schreibtisch, im Büro.
Ja.
Weil letztendlich passiert das Gleiche mit dem Gehirn, was eben vor 100 Jahren mit dem Körper passiert ist. Vielleicht, oder was auch vorhin über Erschöpfung gesagt wurde, nur auf mentaler Ebene, dass man eben heutzutage Daten und Tabellen hin und her schiebt, aber letztendlich damit keine wirkliche Hirnanstrengung vollbringt.
Vor allem weiß man auch gar nicht unbedingt, was das Produkt am Ende des Tages ist.
Genau.
Ich finde, das wird so augenfällig, wenn man an einem von diesen modernen, gläsernen Palästen von heute vorbeigeht und man sieht dann in jeder Wabe Menschen sehen, die auf Bildschirme gucken. Und im Grunde ist das eine gute Frage an sich selber, ne? Und dann stellt man fest, ja, ich mache ja sowas auch. Ich sitze auch und schaue in einen Bildschirm rein. Ja.
Aber die Frage ist ja dann auch noch immer, was man da sieht und was der Erfolg dieses Schauens in den Bildschirm ist. Also wenn ich dabei was Interessantes entdecke und den Bildschirm als Medium nutze, dann mag das ja sehr, sehr hilfreich sein. Und mir käme es darauf an, dass diese Entwicklungen ja nicht alternativlos sind, sondern es sind Entwicklungen, die wir ja steuern können, wir alle als Bürgerinnen und Bürger. Und bei denen.
Das sagen Sie jetzt das zweite Mal, aber ich würde mal behaupten, viele erleben an ihrem Arbeitsplatz bestimmte Dinge dann auch als Verhängnis. Da werden sie nicht gefragt, ob sie das, ob sie das nächste Computerprogramm lernen wollen, sondern es geschieht.
Genau, also sie werden, es wird ihnen zugemutet. Aber die Frage ist natürlich auch, und da können wir auch nochmal auf den Roman zurückkommen, ist es die Schuld der May, dass sie sich überhaupt auf diesen Konzern eingelassen hat, dass sie was mehr wollte vom Leben als nur so eine dröge Existenz irgendwo in der Provinz, so wird es jedenfalls dargestellt. Wobei ich eine Klammer machen würde, ich weiß nicht, ob Provinzexistenzen tatsächlich dröge sind, aber so wird es jedenfalls dort dargestellt, ob man da nicht auch was vorgespiegelt bekommt. Aber na gut, ich würde sagen, das ist nicht ihre Schuld, sondern ihre Schuld ist, dass sie sich auf dieses Spiel mit einlässt und nicht schon sehr früh anfängt zu sagen, Moment mal, ihre Freundin Annie bricht nämlich zusammen unter der Belastung und nicht sehr früh sagt, gibt es da nicht Möglichkeiten, sich zu wehren? Gibt es da nicht Möglichkeiten, können wir das nicht anders machen? Gibt es nicht was, gibt es nicht normative Ressourcen, auf die wir zugreifen können? Und es gibt ja auch Organisationen, die sich um solche Sachen kümmern. Da fallen jetzt vielleicht nicht zuerst die Kirchen, sondern eher die Gewerkschaften ein, aber sowas gibt es ja auch.
Also, wir sprechen über einen schlecht geschriebenen Roman, über den man trotzdem lange nachdenkt.
Weil das Thema so aktuell ist.
Genau, über den Circle und wir sprechen über die Haltung zur Arbeit. Max Fehr, danke für den Anruf. Und Martin Wichmann meldet sich aus Oberhausen unter 0800 567 8 und 3 mal die 5. Guten Abend, Herr Wichmann.
Guten Abend. Guten Abend. Ich möchte gerne was dazu sagen. Und zwar bin ich 45 Jahre alt. Und bin 22 Jahre in der Gastronomie tätig gewesen, also Spitzengastronomie eigentlich, und davon 9 Jahre selbstständig. Und ich hatte vor gut einem Jahr einen wirklichen Burnout. Ich habe in Oberhausen 11 Kantinen betrieben, mit Catering, allem drum und dran. Und ich habe gemerkt, dass die Arbeit definitiv nicht der Mittelpunkt meines Lebens ist.
Das haben Sie danach gemerkt, als es...
Nein, ich habe irgendwann Schluss gemacht. Ich habe gesagt, ich mache es nicht mehr. Das war auch für die Angestellten sehr schwierig und es tut mir auch im Nachhinein unheimlich leid, aber ich habe mich kaputt gemacht damit und ich kann nur sagen, also das ist definitiv nicht der Mittelpunkt meines Lebens.
Aber wenn Sie diese Erfahrung gemacht haben, und oft sind es ja Krisen, die überhaupt den Anlass geben, das eigene Leben nochmal anzugucken, wenn das nicht der Mittelpunkt ist, welchen Stellenwert hat denn dann Arbeit in einem Leben, das einen Mittelpunkt woanders hat?
Ich glaube, also der Mittelpunkt meines Lebens, also eines Lebens sollte doch sein, dass man glücklich ist. Und es hat mich, also selbst als Angestellter oder als auch als Arbeitgeber, nicht glücklich gemacht. Also als Arbeitnehmer mehr als Arbeitgeber. Weil es sind sehr viele persönliche Schicksale, die man halt mitbekommt, ja, wenn man so viele Angestellte hat. Das ist sehr, sehr schwierig. Und das sollte nicht der Mittelpunkt des Lebens sein.
Und was macht Sie denn glücklich?
Ganz ehrlich, meine beiden Hunde, die machen mich glücklich.
Okay.
Die machen mich wirklich glücklich und diese Freiheit wieder, Sie müssen sich vorstellen, wenn Sie 11 Kantinen haben, 33 Mitarbeiter, jeden Tag von morgens bis abends, ne? Das ist sehr anstrengend. Und man träumt davon, man wacht morgens auf, man weiß gar nicht mehr, ist es real oder war es nur die Fiktion.
Ne? Herr Mayreis, Sie haben vorhin von dem Arbeitsversprechen geredet. Und das, was Herr Wichmann sagt, dieser Anspruch, glücklich zu sein, das war doch eigentlich auch in dem Arbeitsversprechen mal enthalten, oder?
Naja, natürlich.
Dass das eben auch ein Teil von Belohnung ist. Man hat nicht nur seine materielle Existenz, man hat nicht nur gesellschaftliche Anerkennung, was ja auch eine große Rolle spielt, sondern es soll auch Lebensglück bringen.
Genau. Und also das ist Teil des Arbeitsversprechens und natürlich ist dieser Teil besonders schwierig gewesen, immer schon, wir wissen ganz genau, für ganz viele Leute waren die Arbeitsbedingungen so und sind es auch heute noch oder wieder so, dass sie die überhaupt nicht glücklich machen und sie auch nicht den Eindruck haben, dass das eine sinnvolle Tätigkeit ist. Aber das ist eben genau das Kriterium, an dem man dann sagen kann, na, das ist ja offensichtlich nicht das Richtige. Und um nochmal, wie gesagt, ich bringe das immer...
Sie erneuern damit aber das Glücksversprechen.
Ich erneuere
das. Man könnte auch sagen,
lass es sein.
Wir verabschieden das. Es ist ein überhobener Anspruch, das an Arbeit überhaupt zu stellen.
Genau, könnte man machen. Ich will es aber, ich werde es nicht tun. Also gut, ich meine, ich würde sowieso aus einer christlichen Perspektive, würde ich sowieso sagen, tätiges Leben ist immer ein von Muße eingehegtes tätiges Leben. Bei uns kommt immer erst der Sonntag und dann der Rest. Aber das nur nebenbei. Ich würde dieses Glücksversprechen nicht so einfach aufgeben, weil ich glaube, dass mit diesem Berufsgedanken eben die Idee verbunden ist, dass Dienst am nächsten was Erfüllendes hat. Und dass ich und die andere Vorstellung, dass man nämlich gewissermaßen 80.000 Stunden, wie der Kollege eben gesagt hat, im Leben verbringt und schon genau weiß, das ist eigentlich nur Sklavenarbeit, das kann es ja wohl auch nicht sein.
Gut, das im Kopf, versuchen wir jetzt mal ein paar der Probleme durchzudeklinieren, die Digitalisierung mutmaßlich bringen. Und Sie haben dazu ein paar ethische Herausforderungen benannt. Nehmen wir das erste, das nennen Sie das Automationsdilemma. Was ist damit gemeint?
Naja, das ist nicht auf meinem Mist gewachsen. Das ist hat Lisa Bainbridge schon 1983 entwickelt, diese Vorstellung. Da geht es um die einfache Idee, dass Automatisierung eigentlich dazu dienen soll, dass Maschinen Dinge besser, präziser, genauer erledigen als Menschen. Aber dass diese Maschinen, und da geht es auch um Computer, dass diese Maschinen von Menschen programmiert werden, von Menschen repariert werden, und von Menschen komplementiert werden, wenn mal was schief läuft. Und das heißt, die Maschinen, die es besser machen sollen als die Menschen, werden doch von Menschen hergestellt, repariert, gepflegt.
Die ja, fehlbar sind.
Und dazu kommt noch, je perfekter die Maschinen werden, desto weniger wissen die Menschen, wie man sie repariert. Weil sie sich ja daran gewöhnt haben, sich auf sie zu verlassen. Mhm. Und das ist das Dilemma, das da drin steckt, und das muss man bearbeiten. Denn natürlich wissen wir, dass die Maschinen dann eben doch nicht so perfekt sind, doch nicht so wunderbar funktionieren. Man kann das sich am Navi ja wunderbar klar machen. Die meiste Zeit funktioniert ja richtig gut. Viel angenehmer, das ist die Spülmaschine fürs Auto, viel angenehmer, als müsste man da immer eine halbe Stunde Karten wälzen, bevor man irgendwo hinfährt, wo man es nicht kennt. Aber wenn er dann mal nicht funktioniert, dann haben wir ein richtig riesiges Problem. Ja, und das heißt, der Navi sorgt mit dafür, dass wir das verlernen, was der Navi uns abnimmt. Und wenn der Navi dann nicht funktioniert, dann sitzen wir richtig in der Tinte.
Und ich will das mal an einem Beispiel klar machen, weil ich vor einiger Zeit eine Fabrik besichtigt habe, die unter diesem Gedanken des 4.0 unterwegs ist. Und zwar wurden Halbleiter hergestellt. So, und da waren eben große Maschinen in einer Straße hintereinander geschaltet. Und die Idee ist halt, dass eine Maschine, eine intelligente Maschine mit ihren Sensoren bestimmte Fehler bei der Herstellung von Halbleitern besser erkennen kann, als das Menschen können. Aber der Witz bei der Sache war, dass dann am Ende, wenn die Maschine mit ihren Sensoren den Fehler identifiziert hat, dann händisch von Menschen nachgearbeitet wurde.
Ja,
ich glaube, das meinen Sie mit diesem Automationsdilemma.
Ja, und dass dann irgendwann die Leute es, aber wenn dann diese Maschine das nicht schafft oder wenn an der Maschine was kaputt ist, dann wird es sehr schwierig, jemanden zu finden, der das Problem lösen kann, wenn man nicht Leute hat, die immer dabei sind und ihre Maschinen kennen.
Wird das Dilemma größer zukünftig?
Ich vermute, das Dilemma wird größer werden und man muss damit umgehen. Und man kann entweder damit umgehen, indem man versucht, gewissermaßen eine Gruppe von wenig qualifizierten Leuten zu haben, die über Datenbrillen oder andere Sachen dann ferngesteuert von 2-3 Experten in der Zentrale Dinge machen. Oder man kann versuchen, das so zu lösen mit der sogenannten Schwarmorganisation, dass man Leute hat auf dem Workfloor, die alle relativ gut ausgebildet sind und die aber gewissermaßen auch verstehen, wie diese Maschinen funktionieren und eingreifen können. Das ist mittelfristig wahrscheinlich etwas teurer, wird sich vermutlich aber langfristig auszahlen, würde ich vermuten.
Das können wir, glaube ich, gleich nochmal ein bisschen genauer angucken. Markus Lengner meldet sich unter 0800 5678 und 3x5 und hat genau, glaube ich, zu diesem Punkt der Steuerung was zu sagen. Herr Lengner, guten Abend.
Ja, freundlichen guten Abend, Herr Wiebicke und Ihrem Gast. Ich habe mitten in der Sendung eingeschaltet, habe also nicht alles mitbekommen. Mich hat ganz spontan der Anruf eines Hörers, so ungefähr um 8:30, angeregt anzurufen. Und zwar war dessen These zu sagen, okay, vor 100 Jahren haben wir, ja, was weiß ich, Webstühle, sonstige Maschinen, irgendwas bedient. Heute sitzen wir vor dem Bildschirm und bedienen eine Tastatur und die Programme, die dahinter stehen. Mhm. Herrgottsgüte, also egal wie super gut und super effizient Maschinen denn nun irgendwie heute schon sind und morgen erst recht sein werden, der Gestaltungsfreiraum, Herrgottsgüte,
der hat sich
den werden Maschinen doch gar nicht, ach ja, nur so ja als Abziehbild erreichen können wollen. Der Gestaltungsfreiraum, den ein menschliches Hirn hat und auch, ja, ich bin jetzt mal ein bisschen poetisch, begleitet von Engeln und dem lieben Herrgott und so weiter, der ist so unglaublich groß bei uns Menschen, also Herrgott.
Das heißt, Arbeit, menschliche Arbeit hat sich definitiv unglaublich verbessert und gesteigert.
Das ist nein, ja, natürlich. Also ich denke, die Kreativität des menschlichen Geistes ist einfach der Punkt, den
Sie machen wollen.
Ja, gut. Ja, das, was Sie benennen, das gibt's auch. Also gibt's auch in der Fachdiskussion. Das nennt man dann etwas nüchterner, das lebendige Arbeitsvermögen. Und in der Tat, das wird oft unterschätzt bei diesen Automatisierungsillusionen oder Visionen. Denn tatsächlich sind die Leute, die vor Ort ihre Maschinen kennen, zumal wenn man weiß, dass Investitionen zum Beispiel in mittelständischen Unternehmen nicht pausenlos getätigt werden und die Dinger dann auch mal ein bisschen länger laufen und Macken entwickeln, ist dieses lebendige Arbeitsvermögen der Leute vor Ort nicht unerheblich. Diesen Punkt, da haben Sie sicher recht.
Also, was wird unsere künftige Haltung zur Arbeit sein? Klugerweise, das ist die Frage heute. Wer sich noch melden möchte, 0800 5678 und 3x5. Zücken Sie doch bitte mal Ihren Kalender und schauen Sie nach, ob in der Woche vom 21. bis 25. November noch ein bisschen Platz ist für Muße und nicht nur Arbeit drin steht. Denn in dieser Woche vom 21. bis 25. November wird das Philosophische Radio wieder unterwegs sein in Nordrhein-Westfalen. Und das wäre doch eine gute Gelegenheit zum gemeinsamen Austausch. Die Orte sind diesmal Monheim, St. Tönis, Münster, Bielefeld und Bonn. Und Sie finden alle nötigen Informationen dazu auf wdr5.de. Wenn Sie auf die Startseite gehen, gibt es einen schönen grünen Balken und da klicken Sie auf Veranstaltungen und dort steht alles. Themen, Orte und wann es losgeht, 21. bis 25. November. Wir haben heute Thorsten Mayreis zu Gast im Philosophischen Radio. Er arbeitet an der Humboldt-Uni in Berlin und wir sprechen über den Stellenwert von Arbeit in Zeiten von Digitalisierung und Industrie 4.0. Und Christian Meesters aus Rohrup schreibt an philo@wdr.de, ersetzen die Arbeitgeber den Menschen ganz durch eine Maschine, gäbe es in letzter Konsequenz möglicherweise kaum jemanden, der durch Arbeit verdientes Geld in die von den Maschinen produzierten Güter investieren kann. Was wäre dann überhaupt ein adäquates Zahlungsmittel? Wenn es wirklich Sinn machen soll, dass Maschinen die Arbeit dem Menschen weitestgehend abnehmen, dann müssten diese Maschinen von den Angestellten gekauft, entwickelt und zur Verfügung gestellt werden, meint Christian Meesters. Mhm.
Naja, die Vorstellung, dass gewissermaßen dann nur noch Maschinen vor sich hin werkeln und wir gar nicht mehr dabei sind, ist, glaube ich, eine Vorstellung, die an manchen Stellen plausibel sein mag. Wir haben tatsächlich hohe Grade von Automatisierung ja in manchen Fertigungszusammenhängen schon erreicht. Aber das Zentrum ist natürlich, dass in der Bedienung und in der Entwicklung und im Fahren der Geschichten Menschen nach wie vor die zentrale Rolle spielen. Und natürlich muss man sich auch klar machen, dass es eine ganze Menge Tätigkeiten gibt, in denen Maschinen überhaupt keine gute Rolle spielen können, personennahe Dienstleistungen wie Bildung, aber auch bestimmte Formen von Pflege. Manches kann man vielleicht durch Automatisierung ersetzen, aber das meiste in diesen Bereichen eben nicht. Und wichtig scheint mir auch, dass Arbeit natürlich nicht etwas ist, was isoliert von den Individuen betrieben wird, sondern Arbeit, so wie wir sie verstehen, das ist ja vorhin schon deutlich geworden, ist eingebettet in eine gesellschaftliche Vorstellung, in gesellschaftliche Tätigkeiten. Und dass wir uns überhaupt fragen können, was gute Arbeit ist und dass wir darum kämpfen können, dass auch so etwas wie Selbstverwirklichung in Arbeit passiert und angemessene Teilhabe und angemessene Anerkennung, hat auch was damit zu tun, dass wir uns in unseren Gesellschaften dazu entschieden haben und auch durch Kämpfe das erreicht haben, dass es so etwas gibt wie einen wohlfahrtsstaatlichen Kompromiss, dass wir, dass Arbeit eben nicht eine reine Ware ist, sondern etwas, was besonders geschützt ist, etwas, das mit dem Rechte verbunden sind. Und wir erleben gerade das, und das ist ja auch ein Problem, zum Beispiel in der Europäischen Union, aber auch weltweit, dass Arbeit entrechtet wird. Und das ist, scheint mir ein großes Problem zu sein.
Durch ungeschützte Verhältnisse.
Gerade in der Digitalisierung, wenn Sie sich zum Beispiel mal, wenn Sie mal googeln, Mechanical Turk, eine Firma, eine Plattform, auf der sogenanntes Microtasking passiert. Das heißt, Leute machen kleine Programmierschritte und verkaufen die. Nur funktioniert das so, dass jemand einen Auftrag gibt, 50 Leute erledigen diesen Auftrag, aber nur einer wird bezahlt.
Mhm.
Und die Firmen sitzen irgendwo. Diese Arbeit ist überhaupt nicht in irgendeiner Weise sozial abgesichert. Und wenn das dieses Modell Schule macht, dann bekommen wir eine moderne Sklaverei. Wir haben hier eigentlich Vorstellungen, in denen Arbeit eingebunden ist in Regularien, die dafür sorgen, dass Menschen nicht ausgebeutet werden.
Mhm.
Und die Idee, dass man das jetzt alles völlig freisetzen könne, führt zu einem Freiheitsverständnis, das letztlich nur bedeutet, dass die meisten dann gar nichts mehr haben, das sie noch verlieren können.
Also ich merke schon, Sie sind ein eiserner Verteidiger der Arbeitsgesellschaft.
Absolut.
Diese Verabschiedungsversuche, die es ja schon seit vielen Jahrzehnten gibt, das ist nicht Ihr Ding. Wobei man ja auch sagen muss, wenn vom Ende der Arbeitsgesellschaft gesprochen wurde, dann war das oft beides. Also einerseits ein Albtraum-Szenario, ja, was machen wir dann und wovon werden wir leben und wer soll die Güter kaufen, die dann die Maschinen alleine herstellen, so wie das auch in der Mail gesagt wurde. Aber es steckt doch auch ein unglaubliches Befreiungspotenzial in der Vorstellung drin, dass all das, was uns geplagt hat, was den Rücken kaputt gemacht hat, dass das Maschinen übernehmen und wir fischen und angeln und Kritiken schreiben können.
Ja, ja. Nur ist das natürlich, was ist Fischen und Angeln und Kritiken schreiben? Ich würde natürlich sagen, verstehen Sie, das kommt drauf an, was für eine Vorstellung oder was für eine Definition man von Arbeit hat. Wenn man sagt, Arbeit ist nichts anderes als Erwerbstätigkeit, die am Markt gehandelt wird und wenn sie ungeschützt ist, dann sind sie nur eine Ware, die herumgeschubst wird, dann würde ich sagen, das muss beendet werden. Nur so ist Arbeit ja schon seit einigen Jahrzehnten und bei uns nicht mehr, sondern wenn man sagt, Arbeit soll doch möglichst freier Dienst am nächsten sein, so wie ich das vertreten würde, dann passt das mit dem Angeln und dem Gedichteschreiben ja vielleicht schon dazu. Ich würde sagen, wir brauchen mehr Selbstbestimmung in der Arbeit und das bedeutet natürlich auch ein Stück weit, dass es eine angemessene soziale Absicherung gibt, die wir uns wechselseitig zugestehen müssen.
Den Theologen fragen.
Ja.
Machen Sie sich Sorgen, dass Menschen auf dumme Gedanken kommen, wenn sie keine Arbeit haben, die dem Leben Struktur gibt?
Nein. Die mache ich mir überhaupt nicht. Ich glaube, dass wir Menschen auf dumme Gedanken kommen in der Arbeit und außerhalb der Arbeit, also eigentlich immer. Und dass das oft gar nicht so schlimm ist. Dass es aber wichtig ist, dass wir unsere Gesellschaften so einrichten, dass die dummen Gedanken, die gleichzeitig auch noch gefährliche Gedanken sind, dass die abgefedert werden. Also, ich halte nichts davon, die Arbeit als Disziplinierungsinstrument zu verwenden. Ich glaube aber, dass in der Arbeit tatsächlich eine Utopie steckt und dass wir die befreien müssen. Und ich glaube auch, das, worauf Sie vorhin angespielt haben, diese Utopien vom Ende der Arbeitsgesellschaft André Gors, die haben dann die Tätigkeit an die Stelle der Arbeit gesetzt. Mhm. Und die war letztlich auch nichts anderes als kreativer Dienst an anderen. Das heißt, würde mit meiner Vorstellung von dem, was ich für gute Arbeit halte, aus dieser reformatorischen Perspektive heraus durchaus zusammengehen können.
Die Haltung zur Arbeit, schreibt Martin Weidner, ist eine grundsätzlich ethische und damit auch philosophische Frage, die erst einmal unabhängig ist von Industrialisierung, egal ob 1.0 oder 4.0. Bezahlte Arbeit ist wie unbezahlte auch ein Dienst für die Gemeinschaft, von der man abhängig ist. Das war schon vor 10.000 Jahren der Fall. Anders ist, dass in unserer Massengesellschaft das Verhältnis des Einzelnen zur Gemeinschaft nur noch ein abstraktes ist. Es fällt schwer, darin einen Sinn zu finden. Es ist eben keine Arbeit mehr, sondern ein Job. Anders ist, dass heute alles hochkomplex ist und Hochspezialisierung verlangt zugleich die Dynamik der Veränderungen an Tempo gewinnt und so den Einzelnen auf neue Art überfordert. Also die Idee vom Dienst, mindestens die wird Ihnen gefallen.
Ja, wobei ich sagen würde, was wir gewinnen durch diese Komplexität, sind aber gleichzeitig individuelle Freiheitsmomente. Und die Alternative zur Arbeitsgesellschaft, das muss man sich schon klar machen, war natürlich über Jahrhunderte eine Gesellschaft, in der einige wenige die Früchte der Arbeit von vielen einbehielten, und zwar mit Argumenten wie Herkunft oder militärischer Stärke und Tapferkeit. Die Arbeitsgesellschaft hat immerhin dafür gesorgt, dass es zumindest theoretisch und kriterial die Vorstellung gab, dass sich Tätigkeit und Teilhabe entsprechen sollten. Und das finde ich doch einen ganz interessanten Gedanken. Und die Auflösung dessen, die wir im Moment erleben, dadurch, dass gewissermaßen das Vermögen immer stärker durch die Volatilität der Finanzmärkte den öffentlichen Zusammenhängen entzogen wird. Das heißt, dass das große Vermögen weniger aus den öffentlichen Zusammenhängen entschwindet und nicht mehr zum Aufbau der Gemeinschaft dient. Das scheint mir ein Problem zu sein. Und da müsste man vielleicht ein bisschen dran arbeiten. Denn wir erleben, dass zum Beispiel in der Europäischen Union die ganzen sozialen Fragen gewissermaßen man liegen ließ und nur die Liberalisierung des Handels vorwärts trieb. Und das scheint mir ungleichgewichtig.
So, jetzt haben wir noch einige wenige Minuten, aber wir schaffen auf jeden Fall noch Ralf Zinkmann, der sich aus Hilden meldet. Guten Abend, Herr Zinkmann.
Schönen guten Abend. Was ich ansprechen wollte, ist das Problem, dass Sie den Arbeitsbegriff ja sehr stark mit der Erwerbsarbeit koppeln.
Ja, das machen wir heute.
Ja, jetzt möchte ich dann, gut, das hätten Sie am Anfang mal vielleicht definieren sollen auch.
Ach, dann so, bitte Ihre Gegenrede.
Ja. Was ich ansprechen wollte in dem Sinne, ist, dass ja im Grunde genommen die Arbeit in unserer Gesellschaft zu einer sehr hehren Sache hochstilisiert wird. Jetzt sind Leute, die meinetwegen von Geburt aus nicht arbeiten können oder auch später erwerbslos werden, weil sie zum Beispiel weniger können, was nicht genug qualifiziert sind in unserer Gesellschaft, dass die sehr starke Probleme haben zum Teil, wie ich das erlebe. Ich kenne so Leute, die sich wirklich benachteiligt fühlen, weil sie nicht arbeiten können. Mhm. Ja, also die Wertschätzung des eigentlichen Seins als solchen wird eigentlich gar nicht berücksichtigt.
Das heißt, wir verbinden viel zu viel, also wir spenden Anerkennung über Arbeit und alle, die das nicht leisten können, sind draußen.
In einer gewissen Hinsicht, ja. Mhm. Und auch, wenn Sie so wollen, ein Manager, der verdient ja unglaublich viel Geld für wenige Minuten Tätigkeit. Jetzt möchte ich mal, weil Sie auch so einen theologischen Gast haben, spanne ich mal einen Bogen, Buddha oder Jesus waren ja im Grunde genommen auch eine Art Manager. Ja, die haben mit vollem Einsatz ihren ganzen Tag im Grunde genommen für eine Aufgabe gewidmet. Oder ein Revolutionsführer oder sowas.
Das ist jetzt aber ein weites Feld.
Ja, man kann aber, das ist ja auch eine Arbeit, wenn Sie es so wollen. Nur die würden das nicht als Arbeit sehen.
Ja. Ja. Da, ah, jetzt haben wir den Bogen geschlossen. Da ging es nicht um Gelderwerb.
Ja. Für meine Mutter, die ist alt, die muss Stützstrümpfe anziehen. Wenn die, das ist für die Arbeit, ja.
Ja.
Für unser Eins wäre das irgendwie ein Klacks. Ja. So, kein Mensch käme auf die Idee, die dafür zu bezahlen.
Ja. Aber das ist genau gewissermaßen die Pointe des modernen Arbeitsbegriffs, der tatsächlich aus der Erwerbsarbeit seine Fülle bezieht. Die Erwerbsarbeit ist seit dem 19. Jahrhundert zum Paradigma von Arbeit schlechthin geworden. Die Pointe ist, dass er eben diese Elemente alle verbindet. Und vor 300 Jahren wäre keiner auf die Idee gekommen zu sagen, ich arbeite, wenn er predigt oder wenn er ein Buch liest oder so irgendwas. Dieser holistische Arbeitsbegriff, dieser ganzheitliche Arbeitsbegriff ist eine moderne Erfindung.
Und wir haben ihn aber nicht in uns drin. Also denn jemand, um das Beispiel von Herrn Zinkmann zu nehmen, wenn jemand Stützstrümpfe überzieht und das die eigene Arbeit ist, dann gibt es nicht die Anerkennung wie auf anderen Gebieten.
Das, da wäre ich mir noch, da wäre ich mir nicht mal so richtig sicher, wenn jemand, weil wir natürlich die Tätigkeit, die selbstbezogen ist, also die ich brauche, diese mühevolle Tätigkeit, da ist ja dieser alte Begriff noch drin von Arbeit, diese mühevolle Tätigkeit, wenn ich in dieser Weise für mich sorge, und das als nicht selbstverständlich mehr anerkannt verstanden wird, dann kriegt man dafür auch Anerkennung. Das ist schon so. Ich würde aber sagen, Ihre Pointe war ja gewissermaßen erstens zu sagen, naja, wir haben alles auf Erwerbsarbeit verengt. Und ich würde sagen, naja, die Erwerbsarbeit gibt eben das Paradigma der Arbeit ab. Natürlich kann man den Dienst am Nächsten auch jenseits der Erwerbsarbeit leisten, aber für uns gewissermaßen, wenn man die Verbindung von Anerkennung, Teilhabe, Teilnahme und so weiter haben will, dann ist die Erwerbsarbeit im Moment im Zentrum und das ist natürlich auch ein Riesenproblem, denn wir haben eine Menge Tätigkeiten, die nötig sind, die wir nicht bezahlen und auch nicht anerkennen.
Aber aus diesem Dilemma, dass wir das jetzt sozusagen als Appendix behandeln und die Sendung um die Erwerbsarbeit zentriert war, das ist klar geworden und Ralf Zinkmann, Sie haben uns geholfen, das zum Schluss nochmal klarzustellen. Ich bedanke mich für Ihren Anruf und danke Ihnen natürlich auch, Thorsten Mayreis, für diesen Abend. Vielleicht prüfen Sie mal in Ihrer Umgebung, wer von den Gedanken des heutigen Abends wissen sollte und schicken den Link weiter, denn auf wdr5.de kann man ja das Philosophische Radio nachhören und dort finden Sie, wie gesagt vorhin, alle Informationen zu unserer Tour durch Nordrhein-Westfalen. Wie gesagt, 21. bis 25. November in Monheim, in St. Tönis bei Krefeld, in Münster, Bielefeld und Bonn. Die Themen und die Orte auf wdr5.de. Wäre doch fein, wenn wir uns da sehen. Nächsten Freitag kommt Reinhard Merkel, der Strafrechtler und Rechtsphilosoph gleichermaßen ist. Und wir haben ihn eingeladen zum Jubiläum des 1000. Tatorts im Fernsehen. Kommissare gucken, wie die Schuldigen überführen, ist ja unser Hobby. Aber stimmt das eigentlich, dass Täter schuldig sind? Steckt hinter jeder bösen Tat ein freier Wille? Und was ist der Sinn von Strafe von Gefängnissen? Schreiben Sie doch an philo@wdr.de. Und nun, danke fürs Zuhören. Grübeln Sie nicht zu viel.
WDR 5 bietet mehr. Große Ideen, visionäre Konzepte, Utopien und Gesellschaftstheorien. Im philosophischen Radio wird das Denken groß geschrieben. In der Theorie gibt es keinen Unterschied zwischen Theorie und Praxis. In der Praxis gibt es ihn. Ein Grund, Politikum zu hören. Hier werden die relevanten Themen des Tages gegen den Strich gebürstet. Politikum, das Meinungsmagazin. Auf WDR 5, montags bis freitags um 17.45 Uhr. Oder als Podcast. Unser Radio zum Mitnehmen. WDR 5. Ich will es wissen.
Informationen zu allen WDR 5 Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.